Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist zu verstehen, Selbstverwirklichung, was bedeutet das für mich? Ne? Was will ich mehr als in diesem Leben als mein Gehalt bekommen und mich mit meinen Freunden treffen? Das ist ja schon cool. Da kann man in den Buddhismus gehen und sagen, es braucht eigentlich gar keinen Lebenssinn oder es braucht keinen weiteren Lebenssinn, als einfach genau das zu leben. Und das kann für jeden Jahr ganz individuell ausgelegt werden. Super.
Herzlich willkommen bei Neu Normal, dem Podcast aus dem Basislager Rostock. Ich bin Max und heute digital mit Alex T. Steffen im Gespräch. Er ist mir hier per Zoom zugeschaltet. Hi Alex, moin moin.
Hallo, freut mich sehr, danke dir.
Genau, kurzer Background. Wir haben uns letztes Jahr bei der Digital Relaunch in Berlin, das war im Februar, also knapp einen Monat vor dem Lockdown, kennengelernt. Gott sei Dank, möchte ich sagen. Und ja, Arbeiten tatsächlich seither auch immer mal wieder an dem einen oder anderen Projekt zusammen. Genau, das ist so unser Background. Habe ich was vergessen, Alex?
Nee, freut mich total, dass wir auch in dieser Hinsicht zusammenkommen und in diesem Format. Also danke dir für die Einladung, Max.
Sehr cool. Gib uns doch nochmal einen ganz kurzen Einblick in dich und deine Welt, damit wir alle wissen, wer ist das da eigentlich?
Ja, also ich habe natürlich, wie wir alle, mehrere Hüte auf in meinem Leben. Das der primäre und vielleicht hier auch relevanteste ist, ich habe mich lange in meiner Karriere mit Konzernen und dann später mit Startups beschäftigt und sehe mich ein bisschen als Brückenbauer zwischen den Mentalitäten und zwischen den Arbeitsweisen von beiden. Ich durfte bei Disney arbeiten, ich durfte bei Bosch arbeiten und auch in einer Firma in Südamerika im Öl- und Gasgeschäft. Und dadurch habe ich mehrere so klassische Unternehmen ansehen dürfen und dann habe ich mich im Startup-Bereich umgesehen, im Bereich Learning und Development, Mentoring sozusagen, dann im Bereich Tourismus und habe dann auch eigene Startups gegründet. Zurzeit ist eines davon noch sehr aktiv, das Leadership-Entwicklungsunternehmen Growth Masters. Und ich habe zwei Bücher geschrieben zum Thema Organisationsentwicklung. Und das ist so das, was mich am meisten beschäftigt. Ich arbeite mit Konzernen und mit auch mittelständischen Unternehmen zusammen, um die Organisation in eine neue Form zu entwickeln, um sozusagen aufgestellt zu sein für den digitalen Wandel und für die Wirtschaft der Zukunft. Und das macht mir extrem viel Spaß, eben dort auch neues Gedankengut reinzubringen. Entrepreneurship, Intrapreneurship und was es dazu braucht. Und darüber heute zu sprechen, darüber freue ich mich natürlich sehr.
Es soll heute um die Facetten des Unternehmertums so ein bisschen gehen und vor allem auch, ja, welche Persönlichkeitsaspekte dabei eine Rolle spielen, weil letztendlich das Unternehmen ist irgendwie eine Instanz, eine Organisation, aber sie wird von Menschen getragen und jeder Mensch hat ja seine Persönlichkeit. Und da wollen wir tatsächlich mal eintauchen und schauen, was steckt dahinter und welche Facetten kann das tatsächlich haben. Deswegen, Alex, sag mir doch mal, was steckt denn für dich hinter diesem sagenumwobenen Begriff Entrepreneurship? Man hört ihn, oder Entrepreneur letztendlich auch, man hört ihn und liest ihn überall. Was steckt für dich hinter dem Wort?
Naja, es ist natürlich ein sehr wichtiges Wort, aber wenn man auf die Wurzel des Wortes zurückgeht, ist natürlich ein französisches Wort und es geht tatsächlich um die Unternehmung oder das Unternehmen, also im Sinne von dem Verb, ich unternehme etwas. Und das ist eigentlich interessant. Für mich hat das zwei Aspekte. Der erste Aspekt davon ist, ich bin jemand, der hungrig ist, etwas weiterzuentwickeln, etwas zu verbessern, etwas zu potenziell optimieren. Also etwas, was in der Welt derzeit unter dem Optimum liegt oder unter der Linie, wo ich das gerne hätte. Ich sehe Potenzial nach oben. Und danach bin ich hungrig. Das wünsche ich mir. Ein Wunsch, dort weiterzukommen. Und der zweite Punkt, die Bereitschaft, die Anstrengungen auf sich zu nehmen, damit das auch passiert. Nicht an der Seitenlinie zu sitzen und zuzugucken und zu warten, bis es denn jemand macht, sondern es tatsächlich zu tun. Und da kommt dann gleich vielleicht auch eine relativ liberale Sicht rein. Etwas, was sich länger hält, braucht natürlich eine gewisse, man könnte jetzt sagen, modern Deutsch, ein Businessmodell oder ich sage jetzt mal ein System, das es am Leben hält. Und da ist man dann schon beim Unternehmen, ne? Also Wirtschaftlichkeit. Und also man könnte sagen, es gibt einen Need, einen Bedarf in der Welt, den möchte ich erfüllen. Und man könnte sagen, etwas dauert zu lange. Zum Beispiel der Staat braucht für bestimmte Dinge zu lange. Wir schaffen jetzt ein Konstrukt, wo wir das vom Staat über die vom Staat übernommene Verantwortlichkeit nicht mehr brauchen und eine effizientere Lösung haben. Oder zweites Beispiel, es gibt Vetternwirtschaft im Bankensystem. Was machen wir? Wir gucken, dass das Ganze transparenter wird und schaffen den Bitcoin oder Ethereum und haben dort eine Alternative zum klassischen Austausch von Geld. Oder drittes Beispiel, irgendwas ist mir unkomfortabel in dem Prozess, wie ich es nutzen kann, zum Beispiel ein Taxi zu bestellen. Und was passiert? Ich bilde das digital ab, kann sehen, wer mich fährt, kann sehen, wie lange noch braucht, um mich abzuholen. Und schon ist vom klassischen Taxi das Uber als Alternative da. Ne? Also solche Dinge, und das übt dann natürlich automatisch sofort Druck aus auf die existierenden Systeme und bewirkt in vielen, wenn nicht in den meisten Fällen auch die Notwendigkeit, dass sich die alten Systeme anpassen, weil das New Normal, das ist ja ein Begriff, der bestand auch schon vor Corona, weil das New Normal jetzt der Standard ist und weil die Kunden jetzt den Standard schnelle Bedienung des Problems erkannt haben und gar nicht mehr zurück wollen. Also zusammenfassend eigentlich zwei Punkte: hungrig nach Verbesserung, Bereitschaft, diese Anstrengungen, die es braucht, um dorthin zu kommen, auf sich zu nehmen und dann automatisch eben, wenn sich das halten soll, dieser unternehmerische Gedanke, also das Wirtschaftliche und die Wirtschaftlichkeit des Ganzen, das steckt da für mich drin.
Aber da, also ich finde anhand deiner, anhand dessen, was du gerade gesagt hast, erkennt man schon, dass es sich um, ja, so Character Traits oder also so intrinsische Aspekte der Person behandeln. Also zum Beispiel ein Unternehmer oder ein Entrepreneur ist nicht unbedingt, es ist kein Job. Also ich kann jetzt nicht, sag ich mal, ich mache eine Ausbildung zum Entrepreneur. Das würde ich eher sagen, es gibt zwar sicherlich Studiengänge, die Innovation and Entrepreneurship im Titel tragen oder wie auch immer. Also klar, die Fertigkeiten, also ich glaube, durch Aus- und Weiterbildung oder auch der Praxis lernst du das Toolset, um deinen Drive auf die Straße bringen zu können. Aber ich glaube, dieses Unternehmersein und Unternehmertum ist so diese kleine Essenz, diese Flavor, die du in der Person selber stecken haben musst, oder?
Ich habe dann einen sehr, ich sage jetzt mal, sehr klaren Gedanken zu eigentlich. Ich glaube, es ist dreifaltig. Und ich stimme dir komplett zu, dass das schwierig ist, einfach nur abzubilden durch Wissen. Ja, also wenn man nicht alle drei Eigenschaften hat, die ich gleich nennen werde, dann glaube ich, wird es schwierig und die hängen aneinander. Also wir denken natürlich, man kann alles lernen. Das ist schon mal ganz gut so als Grundeinstellung. Dennoch ist Fachwissen nicht alles. Ja? Und das wird jedem ganz schnell klar, in vielen Lebenslagen, nicht nur der Wirtschaft. Fachwissen, aber keine soziale Kompetenz kann zum Beispiel schon mal schwierig werden, wenn man mit Menschen zusammenarbeiten sollte. Aber das ist ja ein offensichtliches Beispiel. Beginnen wir eigentlich mal beim allerersten. Und manche Leute sind ja mit gewissen Talenten geboren. Die fühlen sich zum Beispiel eine gewisse Leichtigkeit, eine Sprache zu lernen oder vielleicht mit Zahlen umzugehen oder mit Menschen zu kommunizieren. Das heißt, beginnen wir mal beim Talent. Also jemand bringt zum Beispiel automatisch schon ein bisschen Talent für dieses Bewegliche, für diesen Veränderungswunsch, für auch was über sich hinauswachsen mit, auch vielleicht mit Druck umzugehen. Das könnte man jetzt und viele andere solche Dinge, die dann ganz schnell Eigenschaften sind, da können wir gleich nochmal tiefer reingehen. Das gruppieren wir jetzt mal als Talent und da kann man ein gewisses Maß mitbringen. Aber man hat es oder man hat es nicht. Ich sage jetzt mal, da ist eine gewisse Begrenzung bei der Flexibilität. Dann gibt's natürlich das Fachwissen. Kannst einfach aufbauen und sagen, so, wie kommunizieren wir effektiver? Wir lernen jetzt Kommunikation. Wie führen wir Menschen? Wir lernen Tools und Kniffe, wie man besser führt. Und schon hast du Fachwissen. Jetzt kommt aber der dritte und wichtigste Punkt. Von allen der wichtigste aus meiner Sicht. Und zwar, das ist die Lernbereitschaft. Das Fachwissen ist limitiert um die Lernbereitschaft. Das heißt, wenn ich ein Potenzial von 50 habe, also 50 Coins, 50 Münzen, die ich sozusagen vergeben könnte für Fachwissen und mein Maximum ist eben dieses 50, dann wird das Ausgeben von 50 begrenzt durch die Lernbereitschaft. Das heißt, wenn meine Lernbereitschaft bei 30 aufhört, dann kann ich auch nur 30 Münzen verteilen für mein Fachwissen und dann bleibe ich unter meinem Potenzial um 20 Punkte. So, und so kann man ganz schön eigentlich in seinem Kopf gleich, manche sind ja so visuelle Menschen wie ich, sich so eine Grafik bauen, kann sagen, man hat so ein kleines bisschen von der Torte oder von so einem Graphen, das Talent aus. Da hat man nicht so ganz so viel Spielraum. Und dann hat man aber relativ viel Spielraum bei der Lernbereitschaft. Und je mehr Lernbereitschaft man mitbringt, desto höher wird auch das Fachwissen. Und schon kann man sehr schnell sehr viel Einfluss ausüben auf das Maximum des Potenzials. Also, Aussage soll hier sein, Lernbereitschaft ist etwas Wichtiges. Und Flexibilität in der Reflexion meiner Vorgehensweise, meiner Arbeitsroutinen, meiner Denkroutinen. Und deswegen, das ist etwas, das braucht jeder, um dort stark zu sein, aus meiner Sicht.
Sehr cool. Jetzt gerade, wo wir da so drinstecken, würde ich tatsächlich mal in diese, ich sag mal so, 4 Facetten haben wir heute mal so thematisch, die wir mal so durchleuchten wollen und abklappern wollen. Und zwar haben wir so ein bisschen 3, nennen wir es mal so Kontext-Dinge um dieses Entrepreneurship herum. Und dann haben wir nochmal den Mantel, aber dazu kommen wir später. Starten wir mal ein, weil wenn man sich die Frage stellt, okay, Unternehmer, wer oder was ist das eigentlich, ist, glaube ich, ganz schnell und klassischerweise so die Assoziation Gründer. Entrepreneur ist so ein Gründer, so ein Start-Upper vom Prinzip. Heißt Kategorie 1, the Start-Upper. Ist das soweit richtig, dass ein Entrepreneur irgendwie, also dass das logisch ist, dass das immer irgendwie so ein Gründer ist, oder ist das sehr stereotypisch gedacht eigentlich?
Ja, wir haben ja im Vorfeld ein bisschen gesprochen, und ich glaube, wenn man diese 3 nimmt, also den Startupper, dann gibt's ja im Innenleben einer Firma den Intrapreneur im Kontrast zum Entrepreneur. Genau, und als drittes hatten wir ja dann im Prinzip noch den Human oder den Mensch als Entrepreneur. Also wie kann ich mein eigenes Leben sozusagen ein bisschen in dem Gedanken der Entwicklung und auch des Unternehmertums denken? Und ich glaube, man muss wirklich alle 3 sehen und für sich auch als Qualität erkennen, als Qualitätspunkte erkennen, weil ich finde, wenn man nur die Startupper anguckt und die gleichsetzt mit dem Entrepreneur, statt das weiterzufassen, dann verfällt man auch ganz schnell in ein paar Probleme. Und eines dieser Probleme ist auch diese Polarisierung, ne? Das ist der Hipster am Tischtennis, der nicht wirklich arbeitet. Der sagt, der ist kreativ, aber eigentlich lümmelt er nur rum. Ne? Und im Kontrast dazu sieht man sich dann als fleißigen Menschen, vielleicht Ingenieur oder so, der ganz viel Arbeit aufgewendet hat, Zeit aufgewendet hat, sein Fach zu lernen, und der die Drecksarbeit macht. Ne? Und tatsächlich liegt die Wahrheit natürlich immer in der Mitte. Und man hat sowohl unter diesen sogenannten Hipstern natürlich fleißige Menschen, die wirklich die Unternehmen, die Wirtschaft, die Ökonomie, die Ökologie weiterbringen durch ihre Ideen, durch ihre Denkweise, durch ihre Arbeitsweise. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich auch selbstgefällige, ich sage jetzt mal, Leute, die aus ihrem System nicht raus wollen, aus ihrem Denksystem auch nicht raus wollen und denken, sie machen alles richtig. Und die Wahrheit ist ja, wir haben überall fleißige Leute und wir haben auch immer mal wieder schwarze Schafe. Aber die Denkweise ein bisschen aufzubrechen, hilft, glaube ich. Trotzdem können wir uns, glaube ich, gut mal über den Startupper unterhalten, weil da steckt vieles drin, was nützlich ist und was wir uns, wenn wir jetzt noch nicht so in dieser Denke sind, auf jeden Fall aneignen können als Eigenschaften, als Qualitäten, um besser darin sein, innovativ zu sein, neue Arbeitsmethoden, neue Ideen auch marktreif zu machen. All das ist sicherlich sehr, sehr wertvoll. Also wenn wir da einsteigen, dann sagt, gib mir ein Go und...
Ja, ich würde so ein bisschen, dass wir uns mal so rantasten, weil tatsächlich, glaube ich, gerade wenn man so den Blick Richtung Startups wirft, also ich merke das auch immer wieder, schnell kommt da so die eine Art Rückkopplung, die sagt, ja, ist ja klar, bei Startups geht das alles. Ist immer so fast schon so eine Standardantwort. Warum? Oftmals, weil es damit zusammengeworfen wird, ist ja ein kleines Unternehmen, kleines Team, 2-3 Leute, schnell, also wandelbar und auch wendig. Aber ist das so? Also funktionieren solche kleinen Unternehmen grundsätzlich anders als die großen? Und vielleicht an welchen Aspekten gibt es sogar Schnittmengen, wo du sagst, eigentlich ist es da sehr ähnlich?
Falls. Ja, das ist eine interessante Frage. Und ich würde sogar noch eine Kategorie mit reinnehmen, nämlich die mittelgroßen Unternehmen. Aber das ist tendenziell eine wir haben hier einen Aspekt von Vorteil und wir haben einen Aspekt von Last, wenn wir uns über Unternehmensgröße unterhalten, in Bezug auf die Flexibilität und die Machbarkeit von Neuem, sagen wir mal, ja. Also den Startups wird natürlich immer nachgesagt, ja, die können ja ganz, ganz schnell und wendig irgendwelche Dinge machen. Sie haben aber natürlich auch Nachteile, ne? Also reden wir mal von den Vorteilen einer Unternehmung, die länger am Markt ist, die Erfahrung gesammelt hat, die vielleicht auch schon Systeme aufgebaut hat. Man könnte jetzt einfach sagen, ein Wort Legacy. Ne? Wir haben Legacy-Systeme und wir haben zum Beispiel auch Legacy-Partnerschaften. Ne? Vertrauen, was aufgebaut wurde über die Jahre, das beständig ist. Diesen Einfluss haben junge Unternehmen nicht. Die müssen sich erst im Markt positionieren, die müssen erst Gehör finden. Na, also der Vorteil von Großunternehmen ist zum einen mal, dass sie diesen Einfluss ausüben können, zwecks ihrer Marke, zwecks ihrer Marktposition. Sie haben auch zum Beispiel Cash-Reserven. In den meisten Fällen gibt's Geld, was ausgegeben werden kann für neue Initiativen, wenn es denn locker gemacht werden kann. Das ist schon mal ein Vorteil. Auf der anderen Seite haben wir natürlich eine riesen Last. Die dürfte in dem einen oder anderen sehr, sehr bekannt sein und vielleicht im Alltag auch auftauchen. Der Mangel an Außensicht, das ist das Erste. Ne? Also frische Ideen gibt es manchmal gar nicht. Und wenn es sie gibt, dann stoßen sie natürlich oft auf Widerstand. Das Zweite ist Speed to Market. Wenn ich 100 Absegnungen brauche aus allen möglichen Abteilungen und Vorgesetzten, dann wird das Ganze natürlich schwierig, in einem schnell getakteten, dynamischen, digitalen Umfeld Kundenlösungen zu entwickeln und weiterzuentwickeln vor allem. Also auch so ein bisschen die Adaptionsfähigkeit. Das Dritte, was ich sagen möchte, ist eine gewisse Dichte an Verwaltung. Je größer die Organisation, desto mehr muss verwaltet werden. Und Verwaltung an sich, das Wort klingt schon fast ein bisschen schwer. Es geht einher natürlich mit Reduktion von Geschwindigkeit. Und oft auch mit so einem gewissen Gehabe. Wer hat mehr zu sagen? Wer muss hier noch sein Okay geben? Was natürlich limitiert. Diesen Vorteil haben junge Unternehmen. Da geht es recht dynamisch zu und mit wenig Hierarchie, auch mit wenig ich kann mehr als du, sondern alle müssen irgendwie an einem Strang ziehen, aus der Natur heraus, weil es wenig gibt und jeder anpacken muss. Und jetzt kommen wir eigentlich zu einem ganz interessanten Punkt, vielleicht dem letzten, den ich hierzu sagen möchte. Es ist tendenziell auch eine Identifikation mit einem gewissen Purpose da. Also ein Daseinsgrund, ein internalisierter, eine Vision, die internalisiert wurde. Warum mache ich das überhaupt? So das in die Richtung. Und dafür die extra Meile zu gehen, das ist ein Luxus, den viele große Unternehmen nicht haben, wo es eher diese Abarbeit Systematik gibt und man die Leute wirklich motivieren muss mit Boni und was nicht allem, dass sie überhaupt ein bisschen mehr machen, dass sie überhaupt ein bisschen Neues reinbringen und sonst machen sie einfach ihren Job. Und ich würde sagen, das liegt nicht an den Menschen, das liegt an dem Prozess. Man kann Menschen motivieren, man kann sie aber auch über die Zeit demotivieren und ihnen sozusagen anlernen, dass sie eigentlich nur noch Dienst nach Vorschrift machen müssen. Von dem her, ja, Großunternehmen und kleine Unternehmen sind grundauf anders und haben andere Strukturen, Vorteile und Nachteile. Aber wenn wir jetzt konkret über Innovation und über Pioniertum reden, dann gibt es natürlich ganz konkrete Dinge, die es den kleinen Unternehmen leicht macht, da kompetenter zu sein.
Also du hast gerade zwei Stichworte genannt. Das eine ist so dieses Pionier und das andere ist Vision beziehungsweise schrägstrich Visionär. Tauchen wir doch mal konkret jetzt wirklich ein in diese Persönlichkeitsaspekte. Welche siehst du da bei einem Startup? Ich höre viel davon, dass so The Visioneer ist oder The Pioneer vom Prinzip. Das sind oftmals Begrifflichkeiten, die man, so Hashtags, sag ich mal, die man unter einen Gründer, einem Startup ersetzen kann. Wie siehst du das oder was siehst du bei einem solchen Menschen?
Das ist wirklich eine gute Frage und ich möchte auch eine ganz klare Abgrenzung liefern zu den klassischen Beispielen. Wir haben ja immer diese starken Charaktere, ob das Elon Musk ist oder ob das Richard Branson ist oder wie sie alle heißen, die irgendwie eine sehr polarisierende Persönlichkeit haben. Steve Jobs ist ein weiteres Beispiel, die durch ihre polarisierende Persönlichkeit und durch ihre Ideen auch Gehör finden. Aber das ist nicht alles. Wir haben unendlich viele Menschen, die in Anführungszeichen ein Pionier sind in ihrem Gebiet, auch auf ihrem Niveau, ohne gleich ein Elon Musk zu sein. Und ich gruppiere das meistens in so ein 3+1 System. Für mich ist das, ich nehme ein paar Beispiele jetzt mal, die jeder ganz gut verstehen kann, glaube ich. Und zwar erstens der Forscher, zweitens der Designer, drittens der Aktivist. Und dann gibt es noch eine allgemeingültige Charaktereigenschaft, die gruppiere ich unter Sportler, der Sportler. Gehen wir mal von vorne nach hinten durch. Der Forscher ist klassisch jemand, der probiert aus. Der nimmt sich eine Petrischale und sagt, meine Hypothese ist, wenn ich 2 Wochen warte und das da reingebe, dann wächst irgendwas. So, er weiß es aber nicht, bis er es nicht ausprobiert hat und bis er nicht die Situation im Labor neutralisiert hat, dass auch wirklich keine anderen Faktoren dort mit reinspielen, die ihn, die seine Hypothese irritieren könnten, weiß er es nicht. Das heißt, er gibt eine Hypothese, er probiert aus und er kriegt ein Resultat und kann daraufhin weiterentwickeln. Ne? Das ist noch ein bisschen abgegrenzt vom Ingenieur. Ich glaube, da ist eine ganz, ganz hohe Wissbegierde und ein ganz hoher Bedarf nach Wahrheit da. Ich habe hier eine Meinung und ich will jetzt um jeden Preis, dass meine Meinung gehört wird. Das ist der Forscher, also das Ausprobieren. Und im großen Unternehmenskontext haben wir viel zu wenig Ausprobieren. Das ist Teil meiner tagtäglichen Arbeit. Und ich merke das immer wieder, wenn wir mehr von diesem Forschertum hätten, von diesem, ich will das ausprobieren, ob das funktioniert, statt der mit dem höchsten Gehalt im Raum sagt irgendwas und dann wird das so ein bisschen abgenickt. Das ist das Erste. Wir brauchen mehr von diesem Forschertypen. Und das ist eine Eigenschaft, die Startups auf jeden Fall mitbringen. Das Zweite ist der Aktivist. Das ist jemand, der ist sich bewusst, dass um Chancen wahrzunehmen, um Neues zu schaffen, brauchen wir die Kollision von Ideen. Wir brauchen die Kollision und nicht das Abnicken. Und das ist nicht notwendigerweise. Aktivist hat immer so ein bisschen sowas Negatives. Das ist der Störenfried. Das ist der vielleicht auch ein bisschen ins Extrem geht, der irgendwelche Boote rammt und was weiß ich, auf irgendwelche Windräder drauf klettert oder so. Das muss das gar nicht sein. Das ist einfach jemand, der aktiv ist, statt lethargisch. Und das ist tendenziell jemand, der kommuniziert gut und gerne. Gut ist jetzt habe ich da jetzt reininterpretiert. Ich würde sagen, der kommuniziert gerne. Und er weiß, dass Netzwerken etwas Wichtiges ist. Und auch tagtäglich merke ich, dass viele Unternehmen aufgehört haben, das Potenzial, was schon in der Unternehmung ist, zu verbinden, zu vernetzen und daraus dann Wert zu ziehen. Stattdessen kaufen sie sich teuer irgendwelche Berater ein und können teilweise, sind sogar fixiert und unfähig, sich zu bewegen, wenn dieser Berater ihnen nicht sozusagen die Berechtigung gibt, eine Entscheidung zu treffen. Sie haben den Mut verloren, selber Entscheidungen zu treffen und alles ist nur noch so ein Bewegen in Lehm. Und stattdessen dürfen wir uns von diesen Aktivisten eine Scheibe abschneiden und lernen zu kommunizieren und zu netzwerken, um diese Potenziale, die schon um uns rum überall sind, aber so ein bisschen verborgen sind, zu aktivieren. Deshalb auch Aktivist. Das war Nummer 2. Nehmen wir Nummer 3. Das ist der Designer. Das ist der wirklich neu denkt. Der nimmt ein Blatt Papier und sagt, wie kann ich ein Viereck malen mit maximal, keine Ahnung, 7 Strichen oder haben wir alles irgendwie schon mal gehört, ohne den Stift abzusetzen. Ne? Das haben wir bis jetzt immer auf diese Weise gemacht und der Prozess muss mindestens 5 Schritte haben. Und dann kriegt er es aber doch irgendwie hin, das in 3 abzubilden. Und der Kunde freut sich, weil er nur 3 Schritte durchlaufen muss. Der sagt, wir können es wirklich auch anders. Der Status quo ist nicht, nur weil wir es die letzten 20 Jahre so gemacht haben, ist das nicht der einzige Weg, zur Wahrheit, zur Lösung zu kommen, vor allem in einer Welt, die sich ständig wandelt. Und ein anderes Beispiel dazu eigentlich ist, jedes Unternehmen hat irgendwie einen Demand-Prozess. Je größer, desto strukturierter. Und die Startups machen uns das eigentlich vor. Beim Bahnprozess im klassischen Sinne haben wir meistens irgendwen, der sagt, ich hätte gerne, ich brauche jetzt etwas, eine neue Software für intern oder irgendwas für den Kunden. Und der schreibt das in irgendeine Maske rein und dann setzt sich da jemand dran und filtert das vor oder klassifiziert das oder gibt irgendwelche Budgets potenziell aus, wenn es dann die Schritte durchlaufen hat. Und das ist alles langwierig. Aus dem Grund, weil es viele Demands gibt, aus dem Grund, weil das richtig abgeklopft werden muss, weil die Budgets auch nicht für alles ausgegeben werden können und so weiter. Jetzt kann man das auf den Kopf drehen und kann sagen, wie macht das denn ein Startup? Das verlagert die Verantwortung der Qualifizierung dieses Demands auf die Seite des Endnutzers. der Endnutzer muss sozusagen die Vorteile und die Kosten klar darstellen, wie in so einem Pitch. Wir kennen das Wort alle irgendwie aus so einem, aus dem Startup-Bereich, und muss in dem Pitch darlegen, was das Businessmodell ist von diesem Demand. Und jetzt spart man sich natürlich massig Ressourcen auf dieser Kontrollseite, auf der Innenseite des Demand-Prozesses, wo irgendwer, der vielleicht halb so viel Ahnung hat von dem, was auf der Nutzerseite wirklich passiert, irgendwie ein Okay geben muss und irgendein Budget zuordnen muss, wovon er gar nichts versteht. Und stattdessen könnte man das so machen, stellt das auf den Kopf und schon hat man einerseits Ressourcen gespart und zweitens hat der die höchste Motivation hat, einen besseren Prozess zu schaffen, ein besseres Produkt, ein besseres Modul zu schaffen, genau der kümmert sich auch drum. Das ist jetzt mal ein Beispiel so aus dem alltäglichen Leben. Damit hätte man den Designer vielleicht kurz besprochen und dann will ich jetzt noch den Sportler erwähnen. Also wenn wir sagen 3 und 1, ne? Also wir haben, manche von uns sind eher so der Designer, manche von uns sind eher der Aktivist, manche von uns sind eher so der Forscher. Und je mehr wir uns in unserer am meisten identifizierten Rolle auch bewegen, desto effektiver sind wir auch. Und dann haben wir aber eine Qualität, die müssen eigentlich alle mitbringen. Was passiert bei einem Sportler? Der Sportler, nehmen wir einen Fußballer, geht auf den Rasen und manchmal läuft es richtig gut und er schießt Tore oder er macht irgendwelche Angaben oder so und das läuft alles super und das Team gewinnt. Und manchmal tun sie das eben nicht. Und genau in dem Moment zeigt sich auch die Eigenschaft des Sportlers am deutlichsten. Ist der Sportler bereit, einen Misserfolg hinzunehmen und wieder aufzustehen und nächstes Mal wieder mit höchster Motivation am Projekt oder am Spiel teilzunehmen? Ne? Oder ist das so jemand, der probiert genau einmal und steckt dann den Kopf in den Sand, weil er sagt, ja, das ist nichts für mich. Und wir müssen alle, glaube ich, mehr lernen, Sportler zu sein oder diesen Aspekt von einem Sportler in uns aufzunehmen. Und das eben haben auch Startupper. Die nehmen eine Krise nach der nächsten, einen Rückschlag nach dem nächsten auf und sagen, ich kann das. Ich werde doch nochmal die Kohle finden. Ich werde doch nochmal, und wenn mir 100 Leute gesagt haben, das war doof, du bist ein Idiot, mach doch lieber wieder irgendeinen Job, dann werde ich es trotzdem nochmal unternehmen, weil ich glaube an die Veränderung und ich glaube daran, dass es einfach Versuche braucht, eine Forschereigenschaft. Somit hat man die 3 und 1, die Eigenschaften so ein bisschen abgeklappert. Das ist so meine Sicht auf den Startupper.
Ja, cool. Das ist vom Prinzip ja, würde ich sagen, der Blick in die Person, die eine Person selbst. Jetzt hat gerade ein Startup, glaube ich, immer, egal in was für einem Bereich tätig, immer die riesigen große Herausforderung, ein Team zu konstellieren, ein Team zusammenzubringen, also andere Menschen ins Boot überhaupt erstmal zu holen und so weiter und so fort. Denkst du oder treffen für dich dort genau diese 3+1, sind das die gleichen Aspekte, die auch bei der Team, beim Recruiting nennen wir es mal, und auch Teammotivation und dieses am Ball bleiben, weil ich sag mal so wie du gerade gesagt hast, oder ich würde jetzt schlussfolgern, dass mein Team genauso sportlich sein muss wie ich oder sportleer sein muss, weil was bringt es, wenn ich sage, komm, weiter, boom, 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 da lassen wir uns jetzt nicht, und irgendwann ist aber bei jemand anderes die Luft raus, weil der sich sagt, boah, ganz ehrlich, wofür machen wir das denn hier? Jede Woche schrubben wir hier Stunden, coden irgendwas hin und letzten Endes haben wir 3 Klicks, beispielsweise, ne? Also sind es relativ ähnliche oder deckungsgleiche Aspekte, die bei dem ganzen Team-Processing eine Rolle spielen, oder würdest du sagen, da sind andere Dinge wertvoller, sinnvoller oder notwendiger?
Also wenn ich ein Team aufstelle, dann geht es mir eigentlich um 3 Dinge, und die sind für viele im HR vielleicht ein bisschen verwunderlich, aber es sollte auch nicht ganz überraschend sein, weil man hat das bestimmt hier oder da auch schon mal in irgendeiner Form gehört. Und zwar, Initiative ist der Hauptgrund, der Hauptmagnet, der Hauptansatzpunkt für das Hiring, und Kompetenz kann man dann schulen. Das ist natürlich ungewöhnlich für Menschen, die sich tagtäglich CVs anschauen und über formale Qualifikationen gucken und die auch vielleicht für manche Rollen erfordern. Völlig selbstverständlich. Trotzdem, gerade wenn ich Neues schaffen will, wird das, was du eben angesprochen hast, die Kurve und das, der Erhalt von Motivation, der Erhalt von Energie, also hoher Energie durchzuhalten und nicht das hinzuschmeißen nach kurzer Zeit, das steht und fällt mit der Initiative. Und ein anderer Aspekt, der in dieser Initiative steckt, ist das Tun. Statt dass wir reden und planen, müssen wir alle ein bisschen mehr lernen, aus meiner Sicht, vor allem in diesem Kulturkreis, zu tun, machen. Da gibt es dieses schöne Bild, machen es wie reden, nur krasser. Und es könnte eigentlich nicht deutlicher sein. Klingt ein bisschen lustig, aber eigentlich ist es das. Ich denke, jeder hat, wenn er sich irgendwie in seinem Kontext umguckt, wenn er nicht gerade bei Tesla oder Microsoft arbeitet, bestimmt einen Bedarf nach ein bisschen mehr tun und ein bisschen weniger reden. Und der Ausgangspunkt dafür ist ein starker Purpose, ein geteilter Purpose, also eine geteilte Vision, die internalisiert ist. Also wir haben alle ein grob ähnliches Verständnis davon, was wir hier wollen. Es ist nicht so, dass der Ingenieur reinkommt und einfach nur sein Gehalt ausgezahlt bekommen will und das machen will, was er irgendwie lange gelernt hat. Und der Marketer denkt sich, er kann sich irgendwie verwirklichen. Im idealen Fall haben wir eine Situation, wo das, was der Marketer macht, das gleiche Oberziel hat, was der Ingenieur schafft, gestaltet. Und genau, also dieses Warum, was tiefer drin steckt. Und auch da haben mittlerweile Unternehmen begriffen, wie wichtig das ist und vor allem, was das für die Arbeitgebermarke bedeutet und vor allem, was das bedeutet für die Loyalität in Krisensituationen. Ne? Schmeißen die Leute ihre Sachen hin, wenn sie mal vom Chef angeraunt werden? Oder sagen sie, naja, das passiert nun mal unter Stress, ich bleibe hier dabei, weil kein anderes Unternehmen kümmert sich so sehr um das, was ich in diese Welt hineintragen will. Und deswegen, das ist nicht schwarz-weiß, das ist nicht so, dass man überhaupt gar nicht auf Kompetenz schauen sollte und nur diese weichen Faktoren betonen sollte. Es ist natürlich eine Grauzone wie alles. Dennoch, dadurch, dass wir so ganz weit am Pol sind in vielen Unternehmen, dass nach Kompetenz eingestellt wird und man sich dann wundert, warum die menschlichen Aspekte ins Hintertreffen kommen, dadurch kann man schon diese weicheren Faktoren deutlich betonen und daraus auch Nutzen ziehen. Also ich würde sagen, so forme ich ein Team und kann man sich das auch abschneiden, eine Scheibe abschneiden von Unternehmen, die das sehr, sehr gut so tun. Der Sohn von einem Kollegen von mir hat gerade bei Amazon angefangen als Coder für Games und es ist absolut unglaublich, jüngster Coder in der Geschichte von Amazon Games. Und es ist absolut unglaublich, was er an Guidance, an Führung, an Weiterbildung erfährt. Absolut unglaublich. Und das ist genau nach dieser Philosophie. Ne? Er ist nach seiner Motivation, nach seiner Persönlichkeit eingestellt. Und die Hard Skills werden ihm hinterher trainiert. Und das ist ein Riesenumdenken für viele. Und da können wir uns nach eine Scheibe abschneiden.
Absolut spannend. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ich glaube, das ist gar nicht mal unbedingt an dem Start-Upper festgemacht, sondern vielleicht sogar gerade bei jemand, der eher, nennen wir es klassisch angestellt ist, sind die Limits. Also das Thema Overpace, Work 24/7, also dieses immer, die Maschine ist die ganze Zeit am Laufen und so weiter und so fort. Work-Life-Balance, ja, entwickelt sich auch so ein bisschen in so eine Buzzy-Geschichte, aber letztendlich ist es trotzdem ja ein Thema, also zu gewichten und zu schauen, okay, wo ist denn der Cut dabei?
Du meinst jetzt konkret im Unternehmenskontext von klassischen Unternehmen oder meinst du im Bereich Startup?
Also klassisch natürlich angesiedelt beim Startup, glaube ich, weil der Gründer einfach, wir sind wieder bei dem Need. Er ist nicht mit mega viel Kapital, Ressource, Team, Know-how vielleicht auch ausgestattet, um das nice and easy, sag ich mal, machen zu können, wie vielleicht in einem klassischen oder in einem tradierten Unternehmen. Das heißt, der Bedarf ist viel höher, reaktiv sein zu müssen. Nichtsdestotrotz finde ich, ist umso wichtiger, vielleicht auch dort zu erkennen, wo das Limit auch sein muss, um zu sagen, okay, diese bewusste Break, ich habe irgendwie das Gefühl, dass gerade in den letzten Monaten viel Achtsamkeit dafür entstanden ist, wie relevant Pausen und Stops, sei es 20 Minuten, eine Stunde oder auch mal eine Woche sein können. So ein Mental, wie heißt denn das? Setdown oder irgendwie so. Ne? Genau, also solche Geschichten.
Ja, zwei Themen dazu. Mental Health, mentale Gesundheit, absolut wichtig. Wir müssen dem viel mehr Stellenwert geben. Eine kontroverse Idee, die ich da reingeben möchte. Genauso wie ein introvertierter Mensch nicht Energie zieht aus großen Gruppen, aus dem Austausch mit großen Gruppen, aber ein extrovertierter Mensch das schon tut und man so eine Batterie sich vorstellen könnte, ne, man lädt die Batterie auf oder man lädt sie eher ab, ne, man gibt Energie ab, wenn man sich als introvertierter Mensch mit vielen Menschen austauschen soll, muss, wenn das erwartet wird. Aber als extrovertierter Mensch zieht man Energie. Man geht abends nach Hause und hat eine volle Batterie und keine leere. Genau in diesem Gedanken möchte ich eine Idee reingeben, und zwar die, dass ich ja als Gründer Energie daraus ziehe, weil ich einen starken Purpose habe und weil ich jeden Moment, den ich etwas für diese Idee tue, nicht Energie ausgebe. Dieses Energieausgeben, dieser Gedanke, existiert nur, und das kann man auch schwer verstehen, wenn man kein Gründer, kein Entrepreneur ist, aber diese Idee existiert ja nur, weil wir in der alten Arbeitswelt Leute vom Feld genommen haben und sie in Fabriken gesteckt haben, mit dem Versprechen, dass sie vielleicht ein bisschen mehr verdienen oder ein bisschen mehr Jobsicherheit haben, und die aber tagtäglich sich zugrunde gearbeitet haben, ne? Arbeit, die Energie raubte. Und das haben wir weiterentwickelt. Und so sind in vielen Unternehmen jetzt Leute, die sitzen am Computer und sind ebenfalls in einem energieraubenden Arbeitsmodus den ganzen Tag. Ob das daran liegt, welche Arbeit sie tätigen, oder ob das daran liegt, dass sie keinen Purpose haben, dass sie nicht die Verbindung zwischen der aufreibenden Arbeit und dem zukünftigen Beitrag, den sie leisten, haben. Das sei mal dahingestellt, oder vielleicht andere Faktoren. Aber der Punkt ist, sie sind in diesem Arbeitsrauben, denn sie geben sie nehmen ein Gehalt am Ende des Monats und geben dafür Energie, Lebenszeit, Stressbereitschaft und so in den Markt rein. Und wenn man eben ein Verständnis dafür hat und das vielleicht auch selber schon mal erlebt hat, wie das sich als Gründer anfühlt, dann merkt man ganz schnell, egal wie viel ich arbeite, klar, ich brauche, irgendwo ist eine Linie, völlig selbstverständlich, aber man darf das nicht gleichsetzen, 12 Stunden als Gründer mit einer konkreten Idee, die die Welt verbessert oder die einfach nur einen Prozess verbessert, eine Notwendigkeit in der Welt verbessert. 12 Stunden investiert in dieses Ding und der Mensch geht mit einem Energieplus nach Hause, während 6 Stunden in einem aufreibenden, monotonen Job eine andere Person schon bei Batterielevel 10% kickt und dann man sich gar nicht wundern muss, wenn diese Person irgendwann dann am Burnout hängt. Ne? Trotzdem völlig klar, dass man dadurch nicht eine Rechtfertigung hat, dass jeder Mensch irgendwie 12, 17, keine Ahnung, wie viele Stunden am Tag arbeiten muss. Aber wir kennen das alle. Es gibt so Typen, die ziehen einerseits Energie raus und die werden über den Zeitraum auch dadurch nicht müder. Also Differenzierung, wie immer, man muss differenzieren. Das ist keine Einladung für jeden Menschen auf dieser Welt, jetzt plötzlich weiter zu schuften ohne Ende und sich kaputt zu machen. Es lädt einfach nur ein zum Umdenken, dass manche Menschen entweder im falschen Job oder in einem Job einfach sehr schnell Energieraub bekommen, während andere Energie gewinnen. Und deswegen es nicht so einfach ist zu sagen, nach 8 Stunden muss Schluss sein, sonst haben wir keine mentale Gesundheit. Also differenzieren, wie immer, wichtigster Punkt.
Stichwort Differenzierung nutze ich mal, um in die zweite Themenwelt einzutauchen, nämlich den Intrapreneur. Denn kommt so ein bisschen, also nach meinem Verständnis daher, ne, wir sehen, der Entrepreneur ist so irgendwie im klassischen Sinne, zumindest von der Wahrnehmung, also jemand, der so mit seinem eigenen Unternehmen startet, unterwegs ist, etc. Und dem gegenüber steht der Begriff des Intrapreneurs, was, glaube ich, noch nicht jedem unbedingt so geläufig ist. Magst du mal kurz einsteigen und erklären, was so dieser differenzierte Begriff eigentlich bedeutet?
Ja, also klar, das ist jemand, der innerhalb von existierenden Unternehmensstrukturen ein bisschen von diesem Unternehmergeist aktivieren kann. Dazu muss er es natürlich in sich erstmal aktivieren können. Und ich denke, das ist ein noch viel komplexerer Job. Aus dem einfachen Grund, weil man 2 Dinge vereinen muss. Man muss die alten Arbeitsroutinen, die alten Prozesse, die alten Entscheidungswege, die Silos vereinen oder zusammenbringen oder zumindest nahe bringen zu den neuen Arbeitsmethoden, dem neuen Arbeitsmodus. Und das ist einerseits extrem schwierig und andererseits aufreibend. Das heißt, man muss einerseits eine Kompetenz haben, die weit über das Skill-Level des der meisten, ich kann das natürlich nicht allgemeiner, der meisten Entrepreneurs hinausgeht, weil wer das schon mal versucht hat, wird schnell an den Punkt kommen, dass er merkt, gegen Mühlen zu arbeiten. Die Mühlen sind in dem Fall dann natürlich die veralteten Arbeitsroutinen, ist extrem schwierig und energieaufreibend. Und deswegen also Riesenspannungsfeld und sehr, sehr interessante Rolle, die aus meiner Sicht sehr, sehr wenig Menschen meistern. Nichtsdestotrotz ist sie absolut essentiell für Unternehmen, die sich weiterentwickeln wollen, vor allem in der digitalen Welt.
Ich habe das letztens nochmal gelesen, also der Intrapreneur kommt aus dem Feld Corporate Entrepreneurship. Also irgendwo letzten Endes, sag ich mal, könnte man ja dem dann auch schlussfolgern, dass Intrapreneur und Entrepreneur irgendwo gleich sind. Ist das so und wenn ja, an welchen Stellen?
Ich würde sagen, sie unterscheiden sich, weil der Entrepreneur hat absolute Freiheit. Der muss zwar auch im Prinzip reporten, ne? Der hat vielleicht Investoren oder der hat einfach eine Marktsituation, an die er sich anpassen muss und aus der er nicht rauskommt, ne? Er muss der Realität ins Auge blicken. Genauso wie das ein Entrepreneur oder ein ganz normaler Mitarbeiter in einem Unternehmen tun muss. Der Intrapreneur hat viel stärkere Abhängigkeiten, viel mehr Druck, weil er muss ja durch alte, anerkannte Methoden hindurchbrechen, um etwas zu erreichen. Sein Ziel ist es ja genauso, eine Veränderung zu schaffen, aber im Vergleich zum relativ freien Entrepreneur ist der Intrapreneur sehr limitiert. Und ihm werden alle möglichen Steine in den Weg gelegt, aus seiner Sicht, natürlich nicht aus der Gegensicht, weil es sind ja etablierte Arbeitsmethoden, die ihm entgegenstehen. Aber genau diese soll er verändern, aufbrechen, die Silos aufbrechen. Und deswegen um einiges komplexer, ein Vielfaches.
Aber wenn wir jetzt sozusagen feststellen, dass der Intrapreneur mit sehr vielen, wie du es gesagt hast, Steinen im Weg konfrontiert ist, ist es, glaube ich, wichtig, einmal so ein bisschen die Frage auch zu klären, welchen Wert ein Intrapreneur eigentlich in ein Unternehmen bringt oder dort aufblühen lässt.
Ja, ich glaube, das ist absolut, also zahlreich. Ich werde einfach mal ein paar Dinge nennen, die, denke ich, teilweise sehr einleuchtend sind und vielleicht andere auch interessante neue Anstöße für manche Leute sind. Also er schützt in einem Satz, er schützt das Unternehmen vor Disruption. Das ist die Rolle oder die Rollen im Unternehmen, die im Prinzip bewirken, dass das Unternehmen nicht abbaut und in Zukunft vom Markt verschwindet. Punkt. Wie macht er das? Naja, er baut Silos ab und macht dadurch die Unternehmung flexibler. Ne? Also Speed to Market von neuen Ideen wird erhöht, dadurch, dass die Kommunikation zwischen Unternehmensteilen besser funktioniert. Das könnte man als ein Ziel oder als eine Aufgabe sehen. Das, was wir eben besprochen haben, Vernetzung interner Ressourcen, ne, diese Paralyse, die sich eingestellt hat in vielen Unternehmen über die Zeit, die kann dieser Mensch, diese Rolle aufbrechen, indem er einfach nur Menschen innerhalb der Unternehmung einlädt, Ideen miteinander zu teilen, diese Kollision zu ermöglichen und dadurch Ideen und neue Arbeitsmodi freizusetzen. Man kann dadurch dann, gehen wir direkt zum nächsten Schritt, der daraus entsteht, ist Innovationen werden geschaffen, dank der Arbeit dieser Rolle, dieses Mannes, dieser Frau und dadurch auch die Innovationskultur. Ja, also arbeiten wir einfach nur nach Prozess und bleiben in unserer Komfortzone oder haben wir ein konstantes uns Hinterfragen? Arbeiten wir einfach nur, ich arbeite meine Aufgabe ab und liefere sie in einem Online-Tool oder bei irgendwem bei der nächsten Stelle ab, bei meinem internen Kunden in der nächsten Abteilung oder überlege ich mir, was es dieser Person noch einfacher machen würde. Ne? Also von Anfang an durchdenken, wenn ich es anders kommuniziere, wie viel schneller kann mein interner Kunde dann mit dieser Information seine Arbeit machen, ne? Statt einfach nur abliefern, absegnen und abliefern, sage ich jetzt mal. Des Weiteren, ein Intrapreneur, der bringt natürlich ein Proof of Concept von neuen Ideen. Also er ist ja dieser Forschertyp oder er hat zumindest eine Qualität von diesem Forschertyp. Das heißt, statt wie eben angesprochen, dass der mit dem höchsten Gehalt irgendwie sagt, so machen wir es und alle nicken ab, bringt er echte Fakten über eine neue Erkenntnis, die vorher nicht da war, weil es niemand gemacht hat. Und kann dadurch Dinge anstoßen, die zukünftig vielleicht diese Firma, für die Firma eine Cash-Cow darstellen und die Zukunft der Firma sichern. Ne? Also digitale Plattform im Vergleich zu analoger Vertrieb könnte man als Beispiel nehmen, betrifft praktisch jede Branche heutzutage. Er hinterfragt das Bestehende, das ist auch ein Aspekt der Kultur und prägt dadurch auch die Kultur anderer. Ne? Lernen ist immer modellieren. Lernen, genauso wie im Sprachenlernen, lernen heißt immer, ich modelliere das, was jemand anderes macht. Und deswegen ist es so gut, Mentoren zu haben. Und wenn jetzt so eine Person, wenn man zu so einer Person aufschaut, dann wird sich automatisch die Kultur dieser Person im Unternehmen weiter durchsetzen. Wenn diese Energie oder diese Eigenschaften nicht willkommen sind, dann wird die Unternehmung sich auch nicht weiterentwickeln können. Ja, man kann das sozusagen ein bisschen sehen wie so eine Dialyse. Ne? Also neues Blut wird irgendwie, neues frisches mit Sauerstoff versetztes Blut wird irgendwie in den alten Blutkreislauf so ein bisschen reingepumpt. Das ist extrem wichtig, wirklich absolut überlebensnotwendig. Und dann können wir noch einen Schritt weiter gehen und zwar diese bisschen auch Buzzword-getriebene Kundenzentrierung ansprechen. Wir schaffen durch diese Eigenschaften Designer, Aktivist, Forscher natürlich viel mehr das zu tun, was unsere Kunden wollen, statt zu sagen, der Prozess hat das schon immer so abgebildet, das passt so und haben schlussendlich ein besseres Verhältnis zu unseren Kunden, können dadurch auch jetzt neue Innovationen gestalten. Wir gehen hin und sagen, was hättest du denn gerne zusätzlich zu den klassischen Produkten, die wir dir liefern? Und schon hat man ein Gespräch über einen neuen Markt entwickelt. Und sowas machen solche Menschen. Ne? Die gehen über den klassischen Prozess hinaus und sagen, was geht mehr? Ganz zurück zum Anfang. Wie kann ich etwas verbessern? Dieser Hunger nach Verbesserung. Und dann schlussendlich natürlich, letzter Punkt, die Arbeitgebermarke. Also bin ich ein verstaubtes Unternehmen und werde so wahrgenommen? Nicht nur, weil vielleicht meine Jobpostings verstaubt sind, sondern weil auch alle erkennen, dass bei mir keine Innovationskultur herrscht und dass Prozesse so abgeliefert werden, wie sie abgeliefert werden. Oder werde ich wahrgenommen als ein Unternehmen, was mehr will, was sich verändern will, was sich auch neu aufstellen will und im Markt, jedem zukünftigen Markt, egal wie er sich weiterentwickelt, wohin er sich entwickelt, ein Player sein möchte. Und das ist ja völlig klar, dass das Bewerber auch merken. Und das muss man dann eben auch hinbekommen, deswegen auch die Arbeitgebermarke. Deswegen eigentlich ein 360-Grad- Einfluss auf das Unternehmen, könnte man wirklich so sagen, und bringt mich eigentlich nur zu dem Punkt zurück, der Entrepreneur ist der Schutz vor der Disruption.
Ja, so ein bisschen, also klingt für mich so nach dem Innovationsknotenpunkt, so ein bisschen. Also
genau,
so weil das Bündel, Menschen ja auch zu aktivieren, also zu strahlen nach draußen auch, sei es auf einer, dieser, was du gerade gesagt hast, die Außenwahrnehmung, also wie wird die gesamte Organisation von ganz außen extern wahrgenommen und dann innerhalb dieser Inner Circles immer weiter ran bis an das Dichteste, bis zur Person selbst. Genau.
Genau, er stößt das ja auch an und hat dann idealerweise noch weitere Entrepreneurs in seiner Umgebung innerhalb des Unternehmens und kann dadurch das tun, was wir ja als Dialyse gerade besprochen haben und kann das wirklich reintragen. Je größer die Organisation, ist völlig klar, dass eine Person das gar nicht abbilden kann. Aber er hat Einfluss auf andere und schafft diese Kultur über diese Weitergabe der Energie, ne? Kulturprägung und die Energie fließt in alle Winkel der Organisation hinein.
Es gibt ja noch, haben wir eingangs ja schon mal angerissen, im Prinzip so eine dritte Ebene, die im Prinzip so, sag ich mal, oder sich dadurch äußert, dass man gar nicht unbedingt immer in so einem wirtschaftlichen Beruf tätig sein muss, um so diese Unternehmer-DNA, wie wir sie ja jetzt links und rechts mal skizziert haben, zu haben, sondern vom Prinzip könnte man, etwas bildlich gesprochen, kann sich jeder Mensch selber auch mal so als Company sehen, also so, wenn man so will, die Ich-AG. Namen kann man ersetzen. das heißt, es geht hierbei darum, genauso diese wesentlichen Aspekte eines Unternehmens einfach mal auf sich zu übertragen. Denn, wenn man sich das mal vor Augen führt, eigentlich macht man es ja tagtäglich. Jeder macht es irgendwie. Man muss sich und seine Ressourcen kennen, wäre so für mich HR, so Organisation, Human Resources, da steckt es also drin. Man muss sich irgendwie vermarkten können, also platzieren können, positionieren können. Marketing, ganz klassisch. Man muss schauen, dass am Monatsende mehr übrig bleibt, also mehr reinkommt als rausgeht, ganz klassisch Finanzen. Und man muss sich weiterentwickeln, also Business Development, wenn man so will. Das heißt, so diese Kernessenzen des Unternehmens kann man eigentlich ganz, ganz schnell auf sich übertragen. Und ich glaube, wie gesagt, egal, was für einen Beruf man ausübt oder wo man sich findet, auch egal, welches Alter irgendwo, jeder ist ja ein Teil davon und aktiviert das indirekt oder implizit sowieso schon. Deswegen, Alex, natürlich an dich die Frage, was hältst du generell so von dem Ansatz? Also macht das für dich Sinn? Ist das schlüssig?
Ich finde das eine wirklich wichtige Sichtweise und eine sehr, sehr hilfreiche Sichtweise. Und ich finde, das ist ein massives Defizit unserer Schulbildung, dass uns das nicht in irgendeiner Form mehr mitgegeben wird. Na, wir hören an jedem Ende, wir sind jetzt natürlich ein bisschen schon in der Philosophie und auch vielleicht in der Politik angekommen mit unserer Unterhaltung hier. Wir sehen an jedem Ende irgendeine Form von Armut und irgendeine Form von, die Schere geht immer weiter auf, ne? Egal wie reich unser Land ist, wir werden immer Leute haben, die in einem gewissen Defizit sind. Oder wenn man europaweit schaut, wird das noch deutlicher. Warum lehren wir denn nicht genau das, was du gerade sagst, ne? Also finanziell, also mir wurde in der Schule nicht beigebracht, wie ich mit Finanzen umgehe, wie ich budgetiere, was es bedeutet, Kosten zu haben, wie ich Kosten klassifiziere, wie ein Mehrwert zu Wohlstand führt, ne, ganz einfach. Und das ist interessant für jede, aus meiner Sicht, für jede Ideologie und für jede Gesellschaftsschicht, ne? Auch wenn man sich wünscht, dass, wenn man eher am linken Spektrum ist und sich wünscht, dass mehr kollektiv passiert und so weiter. Das ist ja ein schöner Gedanke an sich. Dennoch kann man nicht ausschließen, dass wir in einer Marktwirtschaft sind und dass, wenn ich keinen Mehrwert für die Gesellschaft leiste, dass es dann auch sehr, sehr schwer wird, dass etwas in meine Richtung fließt und man dann automatisch in der Abhängigkeit des Staates kommt. Und wenn man einfach nur den Gedanken schult, zu sagen, wir alle leisten unseren Beitrag, genauso wie ein Unternehmen einen Mehrwert stiften muss, sonst kann es nicht erwarten, dass es am Markt bestehen bleibt, weil es natürlich darüber Einkünfte generiert. Und dann können wir einen Schritt noch weitergehen und sagen, das wurde mir auch zum Beispiel in der Schule nicht beigebracht, wofür stehe ich? Na, wir können das einerseits interpretieren als dieses Purpose-Thema, haben wir schon angesprochen, aber auch eine ganz einfache Abgrenzung. Ne, was macht mich einzigartig? Und das ist dann irgendwie auch ein bisschen Selbstvermarktung oder auch einfach nur sich auch selbst kennen, ne, statt irgendwo mitzuschwimmen und vielleicht auch eine Identitätskrise zu haben. Und daran hängt dann schon wieder das nächste Thema, und zwar debattieren. Wie komme ich mit einer anderen Meinung klar? Wie kann ich kommunizieren mit Menschen respektvoll und meine Meinung äußern, ohne in eine Art Krieg auszubrechen und einfach nur eine Unterhaltung zu haben, wie wir das auch von unseren Parlamenten erwarten, ne? Ideen austauschen, andere Meinungen zulassen und dadurch als Person, als Community auch zu wachsen. Und das sind ganz wichtige Punkte, die kämen da zur Geltung, wenn wir mehr dieses Unternehmertums beziehungsweise dieses Unternehmergedankens, ich AG, irgendwie lehren würden. Deswegen, ich bin da ganz bei dir und ich finde es wirklich ein Defizit. Und daran hängt Wohlstand und daran hängt auch persönliches Glück aus meiner Sicht.
Stichwort so Positionierung, Personal Branding. Ja, ich weiß, wir haben einige Buzzwords diesmal mit drin hier. aber sie sind letztendlich ja wichtige Themen, deswegen sollen sie auch diskutiert werden. Was denkst du, welche Potenziale so aus so einer Persönlichkeitssicht kann ich denn, also nicht ich, sondern jeder irgendwo für sich entdecken, wecken, entfalten? Wo siehst du Hebel, die eigentlich jeder vielleicht ziehen kann, um vorwärts zu kommen?
Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist zu verstehen, Selbstverwirklichung, was bedeutet das für mich? Ne? Was will ich mehr als in diesem Leben als mein Gehalt bekommen und mich mit meinen Freunden treffen? Das ist ja schon cool, da kann man in Buddhismus gehen und sagen, es braucht eigentlich gar keinen Lebenssinn oder es braucht keinen weiteren Lebenssinn, als einfach genau das zu leben. Und das kann für jeden Jahr ganz individuell ausgelegt werden, super. Aber ich glaube, dass es Menschen hilft, tatsächlich da ein bisschen Klarheit zu haben. Und das ist ja das Witzige, diese Anforderung besteht auch für jedes Unternehmen. Wenn das nicht existiert, dann fällt es sehr, sehr schwer, den Führungskräften fällt es dann schwer, den Mitarbeitern zu kommunizieren, warum müsstest du deine Arbeit machen und warum ist das wichtig und warum soll das Mehrwert generieren? Und deswegen, das ist eigentlich der wichtigste Gedanke. Da könnten wir natürlich einen eigenen Podcast aufnehmen zu dem Thema, weil es auch ein Thema ist, was mich begeistert. Aber diese Frage, das könnte auch eine kleine Challenge sein, ne? Eine kleine Herausforderung für jeden, der jetzt zuhört. Einfach mal die Frage stellen, Blatt Papier in die Hand nehmen und einfach mal 15 Minuten nehmen. Ich zum Beispiel, ich nehme mir jeden Montag als allererstes Meeting meiner Woche. Das Meeting ist mit mir. Das heißt Meeting with Me. Und das ist, wie gesagt, bevor irgendein Meeting der Woche beginnt, bevor irgendein Austausch, irgendeine Form von Arbeit beginnt, ist an meinem Montagmorgen ein physisches Buch öffne ich, ein kleines Notizbuch und stelle mir Fragen genau in diese Richtung. Und dadurch habe ich immer Klarheit, weil einerseits ist das natürlich nicht unbedingt beständig, das entwickelt sich immer weiter. Und zweitens, je mehr Erfahrungen ich im Tagtäglichen, in der Arbeit, aber auch im privaten Leben habe, hat das dann auch Einfluss darauf. Das heißt, es ist eine ständige Arbeit. Ne? Glück ist eine ständige Arbeit und nicht sowas, ich kaufe mir einen Lamborghini, wenn ich die Kohle dafür habe und dann bin ich plötzlich glücklich. Das haben wir alles schon gehört. Der Lottogewinn macht mich glücklicher. Und deswegen, oder wenn, dann macht das nur kurzfristig. Und deswegen konstante Arbeit daran, das ist für mich der Schlüssel. Also mehr braucht man eigentlich dazu gerade gar nicht sagen.
Kommen wir abschließend mal dazu, wie letzten Endes das Umfeld aussehen sollte, damit man eben so jene Maßnahme treffen kann. Weil wir waren jetzt sehr in dem inneren Blick. Und jetzt wollen wir nochmal die äußere Schale vom Prinzip uns anschauen. Das heißt, erste Frage, die natürlich dann in den Sinn kommt, ist, was wäre so ein ideales Umfeld für ein Startup, um genau das machen und adressieren zu können, was wir eingangs diskutiert haben?
Ja, also drei Punkte eigentlich. Für mich ist ganz, ganz wichtig, dass das Umfeld gestaltbar ist. Also es ist nicht fix, wie es ist. Der Prozess wird aufgesetzt und dann ist es der beste Prozess, den wir je hatten. Das ist Mist. Die Welt ist zu schnell und es muss gestaltbar sein. Zweites, und das hängt eng damit zusammen, ist aber ein Punkt für sich aus meiner Sicht. Also der Prozess und alle Menschen, die den Prozess repräsentieren, müssen kritisierbar sein. Wenn in unserem Unternehmen aufgrund von Hierarchie die Kritisierbarkeit aufhört, haben wir ein Problem. Weil kein Mensch ist perfekt, kein Mensch hat die Weisheit mit Löffel gefressen und vor allem merken wir jetzt mit dem digitalen Wandel, dass gerade die einmal den Masterplan entwickelt haben, sich jetzt schwer tun, weil die denken nämlich, über Jahrzehnte haben sie das Sagen und plötzlich kommt ein Disruptor um die Ecke, macht die Dinge ein bisschen anders und durch ihre Vehemenz, durch ihre Fixierung scheitert dann das Unternehmen, also durch die Fixierung dieser Menschen, dieses Gedankengutes. Deswegen ganz wichtig, jeder muss kritisierbar sein. Und das Dritte ist, die Umgebung muss menschlich sein. Wir haben viel zu oft eine Systematik, wo wir Menschen in einem gewissen Prozess viel mehr Maschinen gleichen als Menschen. Ja, also wir gehen irgendwo hin und machen immer wieder die gleichen Prozessschritte. Und nur weil gerade noch kein Code entwickelt wurde, der genau diesen Prozessschritt automatisiert, ist der einzige Grund, warum wir das noch als Menschen machen. Aber wenn man von außen drauf blicken würde, könnte man sehen, also das ist schon näher an einer Maschine als an einem Menschen. Dabei sind wir ja so vielfältig und dabei gibt es genug Berechtigung für uns, das Menschliche tatsächlich als Qualität für Differenzierung zu sehen und wahrzunehmen. Und aufgrund dessen müssen gerade die Führungskräfte müssen Menschenversteher sein. Sie dürfen nicht einfach nur Verwalter sein. Wir haben ein gewisses Problem. Gerade in großen Organisationen haben wir ein bisschen das Problem, dass das zweifaltig. Das erste ist, die Führungskräfte, die haben natürlich sehr viel Ahnung vom Business, aber sie sind eigentlich im Geist Verwalter. Das ist das erste Problem. Sie brauchen mehr von diesem soften menschlichen Aspekt. Und das zweite Problem ist, dass das HR-Department ganz oft, ich sage jetzt mal, zu wenig von Business versteht. Ne, die haben die Verantwortung, diese Menschenversteher zu sein. Sie sind aber wiederum in ihrer kleinen Blase und dadurch wirken sie oft unrealistisch. Ne, die Dinge, die sie empfehlen, die Dinge, die sie initialisieren, die wirken echt oft unrealistisch und können deswegen selten dann umgesetzt werden und klingen vielleicht auch manchmal wie eine Spielerei. Und genau aus diesem Spannungsfeld, aus Problemen, entsteht dann so eine Schleife. Und in dieser Schleife passiert über langen Zeitraum nichts Wirkliches, weil alle entweder abnicken oder nur ein bisschen machen und sich nicht trauen, wirkliche Veränderungen zu machen. Und das Problem haben junge Unternehmen nicht. In den meisten Fällen haben sie das nicht. Das liegt vor allem daran, dass sie keine Verwaltungsstrukturen haben im klassischen Sinne, nicht zu viele zumindest. Und das Zweite ist, dass alle irgendwie bei allem anpacken. Und das ist ein immenser Vorteil. Das ist natürlich auch ein bisschen Chaos, aber das ist ein immenser Vorteil. Also gestaltbar muss es sein, kritisierbar muss es sein. In Startup-Strukturen sehr, sehr oft sehr real, ne, dass der Gründer oder der Initiator oder der Investor massenhaft Kritik erntet für die Aktion, die er tut. Und in klassischen Strukturen ist das häufig nicht so. Und man in seiner eigenen Echokammer ist. Und natürlich menschlich, das haben wir angesprochen. Also das ist ganz wichtig. Und ich würde vorschlagen, was man sich mal auf die Fahne schreiben kann als Projekt oder als Initiative ist, 50% des Verwaltungsapparats abbauen. Das heißt nicht Stellen schreiben, sondern streichen, sondern das heißt zu gucken, was von diesem ganzen Verwalten, was wir die ganze Zeit tun, kann mal weg. Wie können wir Entscheidungen viel leaner, also viel schmaler und viel schneller treffen, ohne dass wir einen riesen Absegnungsapparat brauchen, ohne dass wir ein Reporting-System brauchen, was aufgeblasen ist, nur dass jeder seinen Senf dazu gibt, der irgendwann mal eine Senior-Position bekommen hat. Ganz, ganz wichtig.
Und demgegenüber für den Intrapreneur ist das quasi das, also du hast angesprochen, das gilt für Führungskräfte, da nehme ich so raus, dass das theoretisch relativ gleich sein kann, auch für tradierte Unternehmen. Also was können tradierte, etablierte, wie auch immer Unternehmen machen, dass sie erstmal vielleicht auch Intrapreneure finden? Also ich finde, dass das Bewusstsein dafür da zu haben, wow, ich habe so eine Leute hier bei mir schon oder ich möchte solche Leute akquirieren bzw. rekrutieren. Also einmal die Fragestellung, wie finde ich die denn oder was kann ich dafür tun, damit ich sie finde und vor allem, damit ich sie förder und ja, nutze in Anführungszeichen.
Ja, das ist wirklich super Frage. Also der erste Punkt möchte ich gleich übernehmen von eben, viel vom Verwaltungsapparat weg, weil das, jetzt komme ich gleich direkt zum zweiten Punkt, der hängt eng damit zusammen, das macht dann einen Vorteil für die Kongruenz. Die Kongruenz zwischen Arbeitgebermarke und Alltag. Folgendes passiert also jeden Tag. Wir sind Innovationsführer in XYZ. Du bist hier richtig, wenn du XYZ und du kannst mit uns die Zukunft gestalten. So, klingt erstmal cool. Da hängt dann noch eine relativ sexy Marke dahinter und man sagt, hier ist die Bewerbung. Man ist in einem Pool von 200 Bewerbungen oder mehr, manchmal 1000 und dann macht man es und schafft es. Und dann setzt die große Enttäuschung an. Weil aus diesem ganzen Marketing-Sprech, was die HR-Abteilung dann nach außen posaunen musste, damit das irgendwie auch Resultate bringt, wird dann große Ernüchterung, weil man nämlich dann in diesem ganzen Verwaltungslehm steckt. Und man hat sich beworben auf eine Stelle des Gestaltens, weil das vermarktet wurde, weil man eigentlich, muss man mal ehrlich sagen, belogen wurde. Da gibt es sogar Studien zu, dass die sich über wie nennt sich das am besten? Die Seite, die sich in einem Bewerbungsgespräch besser darstellt, ist viel öfter der Arbeitgeber und nicht der Arbeitnehmer. Da gibt es Studien zu, sehr, sehr interessant. Man denkt ja immer, der Arbeitnehmer stellt sich qualitativ besser dar, um irgendwie diesen Job zu bekommen. Tatsächlich ist das gar nicht so. So, und dann gibt es die große Ernüchterung und diese Person soll dann irgendwie loyal sein und sich in diesem Wust an Verwaltung irgendwie durchboxen. Dabei hat man die Chance vertan, als man ihm einen Mangel an Kongruenz eben beschert hat, ihm oder ihr. Und das ist ganz wichtig. Also kongruent sein und sich da auch immer wieder hinterfragen. Und wenn man nicht kongruent ist, ändern. Weil sonst kann man Intrapreneure nicht anwerben. Man kann solche Leute, die kann man nicht durch hohe Gehälter anwerben. Wenn man Leute durch hohe Gehälter anwirbt, dann wird man nicht einen klassischen Intrapreneur haben. Man wird jemanden haben, der eine gewisse finanzielle Sicherheit sich wünscht. Das sollte auf der Hand liegen. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn es nicht klappt. Ne? Und das Zweite ist eine Umdenke. Bin ich es überhaupt wert? Ne? Mal ein bisschen nüchtern, auch mal ein bisschen selbstkritisch betrachten. Das könnte man auch übertragen auf das private Leben. Jeder will irgendwie einen attraktiven und intelligenten und lustigen und alle möglichen Qualitäten eines Partners haben. Und man wundert sich dann immer, wenn es irgendwie nicht klappt oder verzögert klappt oder so. Und keiner scheint sich zu fragen, bin ich überhaupt es wert? Also bin ich überhaupt die Person, die eine lustige, attraktive Person irgendwie daten würde, ne? Heiraten würde? Und in der gleichen Hinsicht kann man sich mal ganz bescheiden fragen, bin ich überhaupt ein Unternehmen, was so ist? dass es diese Menschen ehrlich anzieht, dass die hier gerne arbeiten. Und manche Unternehmen kriegen das extrem gut hin. Und dann kann man sich die auch angucken und kann sagen, was machen die denn richtig? Vielleicht können wir uns da was abschauen. Da sind wir wieder beim Thema Modeling, ne? Modellieren von Best Practices, sag ich jetzt mal. Aber das sind die wichtigsten Punkte, ne? Konkurrent sein und gucken, ob man also bescheiden drauf gucken, ob man überhaupt es wert ist, diese Menschen anzuziehen. Und dann wird sich ganz schnell was tun, weil man dann wirklich auch attraktiv wird für diese Menschen.
Dann kommt natürlich die abschließende Frage, was kann ich für mich als Mensch tun? Also was ist mein persönliches Framework, was ich vielleicht brauche oder mir schaffen muss, damit ich als Mensch vorwärts komme?
Ja, also auch da, das ist jetzt eine ganz klare Beziehung zu dem, was wir die ganze Zeit eigentlich besprochen haben, Initiative ergreifen, also direkt in die Rolle eintreten, statt über die Rolle sprechen sozusagen, statt sich diese Qualitäten aufzuschreiben und zu analysieren, zu googeln und so weiter, tatsächlich machen. Und da kann man ganz konkret werden, ne? Wieder zurück zum Machen ist wie Reden, aber krasser. Man könnte zum Beispiel sagen, wie werde ich ein Macher? Okay, jetzt den Computer aufmachen, Google aufmachen und sagen, Intrapreneur, Stichwort Intrapreneur und Stichwort meine Stadt. Ne? Du wohnst in München, du wohnst in Berlin, du wohnst in Hannover, du wohnst in Rostock. Eingeben, was kommt denn da? Kommen da irgendwelche Meetups, Online-Meetups? Kommen da irgendwelche Blogposts? Und dann machen. Wie kann ich daraus, also analysieren, wie kann ich daraus einen Wert ziehen? Und zweitens, wie kann ich einen Austausch suchen? Also wie kann ich mitmachen? Ja, wie kann ich in Austausch treten mit jemandem, der das schon ist? Und dem beschreibe ich meine Situation und meinen Wunsch. Das ist ja das Schöne an Menschen, die sind ja oft bereit, sich auszutauschen über die Dinge, die sie als Passion sehen. Und schon ist man im Austausch mit einer Person, vielleicht auch schon in einer Community an Entrepreneurs und nimmt diese Energie auf, statt nur darüber zu reden oder nur darüber zu lesen. Deswegen machen. Ich habe dazu auch ein lustiges Beispiel. Ich habe mal eine Phase gehabt, wo ich zwischen Jobs war und dann habe ich einfach gedacht, ach komm, ich gehe mal nach Barcelona und mache mal ein bisschen eine kreative Phase und orientiere mich weiter. Ich kam an und ich glaube, innerhalb von 6 Tagen habe ich eine Meetup-Gruppe ins Leben gerufen und ein Meetup veranstaltet. Da kamen, ich weiß es nicht mehr genau, 18, 20 Leute und zack hatte ich neue Kontakte in einer Stadt, die ich noch nicht kannte. Und 2 Tage später über einen Kontakt in dieser Gruppe, die zu meiner Mieter kam, hatte ich einen Job. Und das zeigt eigentlich, wie deutlich dieser Punkt eigentlich zu Erfolg führt. Machen führt dazu, dass ich mich mehr damit, also mehr Energie reingebe, mehr Aufwand betreibe und dann eben auch Resultate erwarten kann. Wenn ich nichts mache, kann ich keine Resultate erwarten. Und deswegen, also wie kann ich mehr davon machen, statt zu theorisieren, und statt zu planen und zu lesen, machen. Schritte finden, wie ich in diese Art des Arbeitens direkt mich begeben kann. Das wäre so mein Anstoß.
Sehr cool. Ich finde, also besser kann so die bislang längste Episode von Neu Normal tatsächlich mit mittlerweile schon über einer Stunde. Ich hätte mich noch, wir könnten jetzt hier noch 5 Kaffees, 8 Latte Macchiato trinken und weitersprechen. Ich glaube, diese Themenwelt ist super vielseitig, super interessant. Mir persönlich hat es super Spaß gemacht. Ich habe mich vorher, also generell natürlich auch sehr mit der Thematik beschäftigt, aber es ist immer wieder spannend mitzubekommen, was andere Leute auch nochmal einem mitgeben können oder, also allein so ein Austausch, wie wir ihn jetzt machen, glaube ich, ist schon ein ganz, ganz spannender Aspekt, um einfach zu sehen, wo steht man denn selber mit seinem, ja, was heißt Mindset, aber so seiner Wahrnehmung der Welt, sich selbst vielleicht auch und Fragen, die man sich stellt. Deswegen, ja, hat super, super Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank an dich. Ich würde trotzdem einfach mal abschließend den Hinweis mitgeben, wer Lust hat, noch mehr in diese Thematik einfach mit einzutauchen, nochmal um zu schauen, okay, das sind ja alles tolle Rahmenbedingungen vielleicht, aber keine Ahnung, wie baue ich denn jetzt, sei es als Startup, hinein in eine Organisation, die genau dieses Framework mitbringt, oder wie schaffe ich es tatsächlich als KMU, mich dahin zu entwickeln, also wie baue ich jetzt meine Organisation um? Ich habe selber gelesen, kann man auf jeden Fall also mal empfehlen. Orbit-Organisation ist ein Buch von dir, das du geschrieben und veröffentlicht hast, zusammen mit Anne Schüller. Und gib mal ganz kurz einen Background, was kann man sich darunter vorstellen, wenn man vielleicht interessiert ist, da mal ein paar Zeilen zu lesen.
Ja, danke. Das ist ein Buch, was ich zusammen mit Anne Schüller geschrieben habe. Mein zweites Buch, und es ist rausgekommen. Es kommt jetzt in der dritten Auflage raus, in ein paar Wochen. Und es ist ein Leitfaden. In 9 Schritten leiten wir den Leser zum Unternehmensmodell für die digitale Zukunft. Das bedeutet konkret, man schaut sich an, was ist anders in der Zukunft und was sind die Stellschrauben, um dort sich besser aufzustellen. Und das beinhaltet zum Beispiel Themen wie den Purpose. Das beinhaltet vor allem aber ein Umdenken der Organisationsstruktur, also von der klassischen Pyramide oder Matrix hin zu einer mehr zirkulären Logik und dadurch eine Flexibilisierung, ein Abbau von Silos und vor allem ein Installieren von Brückenbauerrollen, wie wir sie im Buch nennen, also genau diesen Menschen, über die wir jetzt eigentlich ziemlich viel geredet haben, ob man sie Entrepreneur, Changemaker nennt, das ist am Ende dann was sehr Ähnliches, aber genau diese Vernetzer in der Organisation zu schaffen, die auch zwischen Einheiten dann Potenziale freisetzen. Und genau, sehr viele Beispiele und sehr viele Grafiken auch dabei. Also das ist gar nicht als trockene Theorie gedacht, sondern da kann man richtig mit loslegen. Also wer es lesen will, die Orbit-Organisation. Und danke fürs Erwähnen, Max.
Ja, sehr cool. Auf jeden Fall mal reinlesen. Ist auf jeden Fall kein Lehrbuch. Ist nichts, was in der Uni-Bibliothek, glaube ich, steht bislang. Schade eigentlich. Alex, hat mir super viel Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn wir tatsächlich, sei es auf dem Thema oder irgendeinem anderen spannenden, nochmal aufsatteln können und unser Gespräch nochmal fortsetzen. Für heute war es das erstmal. Deswegen vielen, vielen Dank an dich, dass du heute dabei warst.
Vielen Dank, Max. Mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht. Und an alle Zuhörer viel Erfolg beim Umsetzen. Wie gesagt, super wichtig ins Machen gehen und viel Erfolg dabei. Alles Gute.
Sehr cool. Bis dann. Macht's gut.